A Profex felsőfokú nyelvvizsga első vizsgaszövegét fogja hallani. Kérem, olvass el a feladatlapot, erre 1 perc áll rendelkezésére. Most kétszer egymás után fogja hallani a szöveget. A két szöveg elhangzása között 30 másodperc szünetet tartunk. A második meghallgatás után 2 perc áll rendelkezésére a feladatlap kitöltésére.
Sehr geehrte Damen und Herren, in der heutigen Sendung ist unser Thema die Kinderkrankheit Poliomyelitis. Das ist eine hoch ansteckende Kindererkrankung, die im schlimmsten Fall zu bleibenden Lähmungen und zum Tod führen kann. Dank der Schutzimpfung gab es in Österreich 1973 den letzten Todesfall. Das Ziel der Weltgesundheitsorganisation WHO, die Erkrankung bis zum Jahr 2000 auszurotten, wurde allerdings nicht erreicht. Poliomyelitis, kurz Polio genannt, ist eine hochansteckende Erkrankung, die auch als spinale Kinderlähmung bezeichnet wird. Die Krankheit war früher so weit verbreitet, dass viele Kinder noch vor dem 5. Lebensjahr mit dem Erreger in Kontakt kamen. Polio kann jedoch auch Erwachsene treffen. Bei den Erregern handelt es sich um widerstandsfähige Enteroviren, wobei die Typen 1, 2 und 3 eine Poliomyelitis hervorrufen. Der zweite Stamm ist allerdings bereits ausgerottet. Die Viren werden in der Frühphase der Infektion durch Tröpfchen, etwa durch Husten oder Niesen, übertragen. Später werden die Viren über den Stuhl ausgeschieden, wobei sie andere über den Mund aufnehmen. Dieser Ansteckungsweg wird als fäkal-oral bezeichnet. Schlechte Hygieneverhältnisse, wie etwa verunreinigtes Wasser, begünstigen die Ausbreitung. Von der Ansteckung bis zum Ausbruch der Erkrankung können durchschnittlich 7 bis 14 Tage vergehen. Polioviren leben im Magen-Darm-Trakt des Menschen und gelangen von dort in das Blut. Sie befallen dann hauptsächlich das zentrale Nervensystem ZNS. Durch die Viren hervorgerufene Entzündungen können daher Lähmungen verursachen. Das ist allerdings nicht immer der Fall. Bei der abortiven Poliomyelitis, eine von 3 Verlaufsformen, treten ca. 6 bis 9 Tage nach der Ansteckung Beschwerden wie Fieber, Übelkeit und Durchfall, Kopf-, Muskel- und Halsschmerzen auf. Das zentrale Nervensystem ist dabei nicht betroffen. Anders bei der nicht paralytischen Poliomyelitis oder aseptischen Meningitis, der zweiten Verlaufsform. Hier ist das ZNS infiziert. Es kommt allerdings nicht zu bleibenden Schäden. Die Symptome gleichen einer Hirnhautentzündung. Dazu zählen hohes Fieber, Rückenschmerzen, Lichtempfindlichkeit, Nackensteifigkeit und Muskelkrämpfe. Bei ca. 1% der Erkrankten bessern sich die Beschwerden der nicht paralytischen Poliomyelitis. Nach 2 bis 3 Tagen steigt jedoch das Fieber und es treten Lähmungen, Paralysen auf. Es handelt sich dann um eine paralytische Poliomyelitis. Kennzeichnend dafür ist, dass die Lähmungen meist asymmetrisch auftreten und etwa Beine oder Arme betreffen. Seltener sind auch Sprach- oder Schluckstörungen möglich. Auch kann es zu Folgeschäden wie bleibenden Lähmungen, Gelenkfehlstellungen oder Wirbelsäulenverschiebungen kommen. Zu den möglichen Spätfolgen zählt auch das Postpolio-Syndrom PPS. Es tritt erst sehr viele Jahre nach der Infektion auf und macht sich durch eine Zunahme der Lähmungen sowie einen chronischen Muskelschwund bemerkbar. Betroffene leiden ebenfalls unter Schmerzen und Erschöpfungszuständen. Eine ursächliche Therapie gegen Kinderlähmung gibt es nicht. Der Grund dafür ist, dass es derzeit noch keine Medikamente gibt, die die Erreger bekämpfen. Daher lassen sich nur die Beschwerden, etwa durch entzündungshemmende Medikamente, lindern. Kommt es zu Lähmungen, können physiotherapeutische Maßnahmen helfen. Schwerwiegendere Beschwerden wie Atemprobleme bedürfen einer intensiven medizinischen Betreuung. Sehr geehrte Damen und Herren, in der heutigen Sendung ist unser Thema die Kinderkrankheit Poliomyelitis. Das ist eine hoch ansteckende Kindererkrankung, die im schlimmsten Fall zu bleibenden Lähmungen und zum Tod führen kann. Dank der Schutzimpfung gab es in Österreich 1973 den letzten Todesfall. Das Ziel der Weltgesundheitsorganisation WHO, die Erkrankung bis zum Jahr 2000 auszurotten, wurde allerdings nicht erreicht. Poliomyelitis, kurz Polio genannt, ist eine hochansteckende Erkrankung, die auch als spinale Kinderlähmung bezeichnet wird. Die Krankheit war früher so weit verbreitet, dass viele Kinder noch vor dem 5. Lebensjahr mit dem Erreger in Kontakt kamen. Polio kann jedoch auch Erwachsene treffen. Bei den Erregern handelt es sich um widerstandsfähige Enteroviren, wobei die Typen 1, 2 und 3 eine Poliomyelitis hervorrufen. Der zweite Stamm ist allerdings bereits ausgerottet. Die Viren werden in der Frühphase der Infektion durch Tröpfchen, etwa durch Husten oder Niesen, übertragen. Später werden die Viren über den Stuhl ausgeschieden, wobei sie andere über den Mund aufnehmen. Dieser Ansteckungsweg wird als fäkal-oral bezeichnet. Schlechte Hygieneverhältnisse, wie etwa verunreinigtes Wasser, begünstigen die Ausbreitung. Von der Ansteckung bis zum Ausbruch der Erkrankung können durchschnittlich 7 bis 14 Tage vergehen. Polioviren leben im Magen-Darm-Trakt des Menschen und gelangen von dort in das Blut. Sie befallen dann hauptsächlich das zentrale Nervensystem ZNS. Durch die Viren hervorgerufene Entzündungen können daher Lähmungen verursachen. Das ist allerdings nicht immer der Fall. Bei der abortiven Poliomyelitis, eine von drei Verlaufsformen, treten ca. 6 bis 9 Tage nach der Ansteckung Beschwerden wie Fieber, Übelkeit und Durchfall, Kopf-, Muskel- und Halsschmerzen auf. Das zentrale Nervensystem ist dabei nicht betroffen. Anders bei der nicht paralytischen Poliomyelitis oder aseptischen Meningitis, der zweiten Verlaufsform. Hier ist das ZNS infiziert. Es kommt allerdings nicht zu bleibenden Schäden. Die Symptome gleichen einer Hirnhautentzündung. Dazu zählen hohes Fieber, Rückenschmerzen, Lichtempfindlichkeit, Nackensteifigkeit und Muskelkrämpfe. Bei ca. 1% der Erkrankten bessern sich die Beschwerden der nicht paralytischen Poliomyelitis. Nach 2 bis 3 Tagen steigt jedoch das Fieber und es treten Lähmungen, Paralysen auf. Es handelt sich dann um eine paralytische Poliomyelitis. Kennzeichnend dafür ist, dass die Lähmungen meist asymmetrisch auftreten und etwa Beine oder Arme betreffen. Seltener sind auch Sprach- oder Schluckstörungen möglich. Auch kann es zu Folgeschäden wie bleibenden Lähmungen, Gelenkfehlstellungen oder Wirbelsäulenverschiebungen kommen. Zu den möglichen Spätfolgen zählt auch das Postpolio-Syndrom PPS. Es tritt erst sehr viele Jahre nach der Infektion auf und macht sich durch eine Zunahme der Lähmungen sowie einen chronischen Muskelschwund bemerkbar. Betroffene leiden ebenfalls unter Schmerzen und Erschöpfungszuständen. Eine ursächliche Therapie gegen Kinderlähmung gibt es nicht. Der Grund dafür ist, dass es derzeit noch keine Medikamente gibt, die die Erreger bekämpfen. Daher lassen sich nur die Beschwerden, etwa durch entzündungshemmende Medikamente, lindern. Kommt es zu Lähmungen, können physiotherapeutische Maßnahmen helfen. Schwerwiegendere Beschwerden wie Atemprobleme bedürfen einer intensiven medizinischen Betreuung.
A PROFEX felsőfokú nyelvvizsga második vizsgaszövegét fogja hallani. Kérem, olvass el a feladatlapot, erre egy perc áll rendelkezésére. Most kétszer egymás után fogja hallani a szöveget. A két szöveg elhangzása között 30 másodperc szünetet tartunk. A második meghallgatás után 2 perc áll rendelkezésére, a feladatlap kitöltésére.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute haben wir Dr. Aglaja Stirn, Oberärztin der psychosomatischen Ambulanz der Uniklinik Frankfurt zu Gast. Sie untersucht das Phänomen der Körpermodifikation und ihre gesundheitlichen Risiken. Im medizinischen Fachblatt The Lancet warnt sie vor den unterschätzten Gefahren und fordert einheitliche Hygienestandards. Frau Stirn, nimmt Körperschmuck wie das Piercing immer mehr zu?
Ja, etwa jeder 5. deutsche Jugendliche im Alter zwischen 15 und 25 Jahren hat heute schon ein Tattoo oder ein Piercing. Und bei amerikanischen College-Studenten ist es sogar fast jeder zweite.
Wie riskant ist es, sich ein paar Ringe durch die Nase ziehen zu lassen?
Wir haben eine Umfrage unter Lesern der Zeitschrift Tätowiermagazin durchgeführt. 30% der von einem Profi gemachten Piercings und Tattoos führen demnach zu Komplikationen wie Entzündungen oder Allergien. Werden die Eingriffe selbst zu Hause vorgenommen, liegt die Rate sogar bei 70%.
Huh, wer schön sein will, muss leiden?
Da ist etwas dran. Eine Studie besagt, dass sogar einfache Ohrläppchen-Piercings in jedem 100. Fall zu lebensbedrohlichen Komplikationen führen. Aus Holland, Thailand und den USA sind uns Hepatitis-Infektionen bekannt. Auch Fälle von Toxinschocks, Herzklappenentzündungen und Hirnabszessen sind dokumentiert. Bei einer Frau führte eine aufsteigende Beckenentzündung nach einem Genitalpiercing zur Unfruchtbarkeit. Hierzulande sind viele Fälle von Brustabszessen durch Piercings bei Frauen bekannt.
Sind diese Risiken unvermeidbar?
Nicht unbedingt. Es fehlen einfach gesetzliche Vorschriften für die Piercing- und Tattoo-Studios. Auch amtliche Hygienekontrollen finden leider nicht statt.
Wäre es besser, wenn Ärzte die Stecherei durchführen würden?
Theoretisch vielleicht. Aber die Ärzteschaft lehnt Piercings weitgehend ab. Heyo Eckel, Präsident der Ärztekammer Niedersachsen, schrieb unlängst in der Ärztezeitung: Beim Piercen wird der Körper verstümmelt und dafür sollten sich Ärzte nicht hergeben.
Klingt einleuchtend.
Aber es nützt nichts, sich gegen den Trend zum Piercing zu wehren, ihn abzulehnen und zu verdrängen. Piercings sind einfach eine gesellschaftliche Realität.
Und was schlagen Sie vor?
Ärzte sollten wenigstens besser geschult werden. Vor ein paar Jahren hat eine Umfrage unter 28 Unfall- und Notärzten in England ergeben, dass nur 6 von ihnen die Verschlussmechanismen der häufigsten Varianten von Piercing-Schmuck beschreiben konnten. Derartiges Wissen ist gerade in Notsituationen wichtig, wenn zum Beispiel jemand bewusstlos wird oder an seiner gepiersten Zunge zu ersticken droht.
Was lockt eigentlich daran, den Körper zu einem gefährlichen Abenteuerspielplatz umzubauen?
Fast jede menschliche Gesellschaft kennt die eine oder andere Form des Piercings. Das Nasenpiercing zum Beispiel soll bei Stämmen in Indien, Polynesien, Afrika und Südamerika verhindern, dass böse Geister in den Körper eindringen. Das Bauchnabelpiercing war in Ägypten früher nur Priestern und Adligen vorbehalten. Und noch heute ist der Prinz-Albert-Ring nach dem Gemahl der britischen Königin Victoria benannt, der angeblich ein Penispiercing benutzte, um sein bestes Stück mit Hilfe eines Kettchens möglichst weit in den damals noch engen Armeehosen zu verstecken. Aber das halte ich für ein Gerücht.
Und was motiviert heute zur gehobenen Form der Selbstverstümmelung?
Viele Menschen sehen ihren Körper nicht mehr als gottgegeben an. Manchmal spielt der Gruppendruck eine größere Rolle. Andere erhoffen sich durch Intimpiercings sexuelle Stimulation. Bei manchen kommt es auch zum Wunsch, immer radikalere Piercings machen zu lassen. Das ist dann wie eine Sucht.
Was sind die aktuellen Trends?
Es werden immer ausgefallenere Körperstellen gepierst, teils sogar Handflächen oder Pobacken. Immer beliebter werden derzeit Ziernarben oder 3D-Implantate, bei denen Schmuckstücke unter die Haut gebracht werden.
In Ihrer Freizeit unternehmen Sie ethnologische Forschungsreisen. Gerade ist Ihr neuester Bildband über den Naga-Stamm in Nordindien und Burma erschienen. Was haben Sie dabei gelernt?
Vieles im eigenen Weltbild relativiert sich. Naga wird manchmal übersetzt als Menschen mit durchstoßenen Ohrläppchen. Bis heute gibt es Stämme, in denen ein Mann nur heiraten darf, wenn er gepierst ist. Meine Reisen haben mir gezeigt, dass Körpermodifikationen mehr als ein Modetrend sind.
Haben Sie sich eigentlich auch selbst piercen oder tätowieren lassen?
Nein, aber ich habe mir einmal selbst mit einem Stift ein Tattoo-Motiv auf den Arm gemalt. Das hat mir sehr gefallen. Aber das genügt mir auch.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute haben wir Dr. Aglaya Stirn, Oberärztin der psychosomatischen Ambulanz der Uniklinik Frankfurt zu Gast. Sie untersucht das Phänomen der Körpermodifikation und ihre gesundheitlichen Risiken. Im medizinischen Fachblatt The Lancet warnt sie vor den unterschätzten Gefahren und fordert einheitliche Hygienestandards. Frau Stirn, nimmt Körperschmuck wie das Piercing immer mehr zu?
Ja, etwa jeder fünfte deutsche Jugendliche im Alter zwischen 15 und 25 Jahren hat heute schon ein Tattoo oder ein Piercing. Und bei amerikanischen College-Studenten ist es sogar fast jeder zweite.
Wie riskant ist es, sich ein paar Ringe durch die Nase ziehen zu lassen?
Wir haben eine Umfrage unter Lesern der Zeitschrift Tätowiermagazin durchgeführt. 30% der von einem Profi gemachten Piercings und Tattoos führen demnach zu Komplikationen wie Entzündungen oder Allergien. Werden die Eingriffe selbst zu Hause vorgenommen, liegt die Rate sogar bei 70%.
Huh, wer schön sein will, muss leiden?
Da ist etwas dran. Eine Studie besagt, dass sogar einfache Ohrläppchen-Piercings in jedem 100. Fall zu lebensbedrohlichen Komplikationen führen. Aus Holland, Thailand und den USA sind uns Hepatitis-Infektionen bekannt. Auch Fälle von Toxinschocks, Herzklappenentzündungen und Hirnabszessen sind dokumentiert. Bei einer Frau führte eine aufsteigende Beckenentzündung nach einem Genitalpiercing zur Unfruchtbarkeit. Hierzulande sind viele Fälle von Brustabszessen durch Piercings bei Frauen bekannt.
Sind diese Risiken unvermeidbar?
Nicht unbedingt. Es fehlen einfach gesetzliche Vorschriften für die Piercing- und Tattoo-Studios. Auch amtliche Hygienekontrollen finden leider nicht statt.
Wäre es besser, wenn Ärzte die Stecherei durchführen würden?
Theoretisch vielleicht. Aber die Ärzteschaft lehnt Piercings weitgehend ab. Heyo Eckel, Präsident der Ärztekammer Niedersachsen, schrieb unlängst in der Ärztezeitung: Beim Piercen wird der Körper verstümmelt und dafür sollten sich Ärzte nicht hergeben.
Klingt einleuchtend.
Aber es nützt nichts, sich gegen den Trend zum Piercing zu wehren, ihn abzulehnen und zu verdrängen. Piercings sind einfach eine gesellschaftliche Realität.
Und was schlagen Sie vor?
Ärzte sollten wenigstens besser geschult werden. Vor ein paar Jahren hat eine Umfrage unter 28 Unfall- und Notärzten in England ergeben, dass nur 6 von ihnen die Verschlussmechanismen der häufigsten Varianten von Piercing-Schmuck beschreiben konnten. Derartiges Wissen ist gerade in Notsituationen wichtig, wenn zum Beispiel jemand bewusstlos wird oder an seiner gepiersten Zunge zu ersticken droht.
Was lockt eigentlich daran, den Körper zu einem gefährlichen Abenteuerspielplatz umzubauen?
Fast jede menschliche Gesellschaft kennt die eine oder andere Form des Piercings. Das Nasenpiercing zum Beispiel soll bei Stämmen in Indien, Polynesien, Afrika und Südamerika verhindern, dass böse Geister in den Körper eindringen. Das Bauchnabelpiercing war in Ägypten früher nur Priestern und Adligen vorbehalten. Und noch heute ist der Prinz-Albert-Ring nach dem Gemahl der britischen Königin Victoria benannt, der angeblich ein Penispiercing benutzte, um sein bestes Stück mit Hilfe eines Kettchens möglichst weit in den damals noch engen Armeehosen zu verstecken. Aber das halte ich für ein Gerücht.
Und was motiviert heute zur gehobenen Form der Selbstverstümmelung?
Viele Menschen sehen ihren Körper nicht mehr als gottgegeben an. Manchmal spielt der Gruppendruck eine größere Rolle. Andere erhoffen sich durch Intimpiercings sexuelle Stimulation. Bei manchen kommt es auch zum Wunsch, immer radikalere Piercings machen zu lassen. Das ist dann wie eine Sucht.
Was sind die aktuellen Trends?
Es werden immer ausgefallenere Körperstellen gepierst, teils sogar Handflächen oder Pobacken. Immer beliebter werden derzeit Ziernarben oder 3D-Implantate, bei denen Schmuckstücke unter die Haut gebracht werden.
In Ihrer Freizeit unternehmen Sie ethnologische Forschungsreisen. Gerade ist Ihr neuester Bildband über den Naga-Stamm in Nordindien und Burma erschienen. Was haben Sie dabei gelernt?
Vieles im eigenen Weltbild relativiert sich. Naga wird manchmal übersetzt als Menschen mit durchstoßenden Ohrläppchen. Bis heute gibt es Stämme, in denen ein Mann nur heiraten darf, wenn er gepierst ist. Meine Reisen haben mir gezeigt, dass Körpermodifikationen mehr als ein Modetrend sind.
Haben Sie sich eigentlich auch selbst piercen oder tätowieren lassen?
Nein, aber ich habe mir einmal selbst mit einem Stift ein Tattoo-Motiv auf den Arm gemalt. Das hat mir sehr gefallen, aber das genügt mir auch.